Ja, vielen Dank, Albrecht Müller. Ich komme aus einer konservativen Familie, aus einer wertkonservativen Familie. Das Gut Gönitz, was hier in der Nähe ist, wurde 1945 enteignet. Als wir 1990 zurückkehrten und das Gut von der Treuer wieder zurückkauften, hat unsere Mutter uns vier Kinder zusammengeholt und hat uns eine kleine Predigt gehalten. Erster Punkt, es geht nicht um Rache. Zweiter Punkt, es geht darum, über eigene Schuld nachzudenken. Dritter Punkt, Kommunisten fallen nicht vom Himmel. Sie sind das Produkt einer ungerechten Gesellschaft. Das, was wir eben gehört haben von Albrecht Müller, ist eine Kette von Warnsignalen, dass wir auf dem Weg sind, eine ungerechte Gesellschaft so weit hinzubekommen, dass die rechten und linken Ränder wieder wachsen. Und alles das, was wir in Europa sehen mittlerweile, ist ein Wachsen von massiver Unzufriedenheit zu Recht. Und dass Hunderttausende von Menschen in Deutschland nicht auf die Straße gehen, das ist doch erstmal eine interessante Frage. Ich habe dafür eine Antwort. Von möglicherweise vielen Antworten und mal sehen, was Albrecht Müller dazu sagt. Es ist gelungen, den Menschen ins Gehirn zu nageln in unserem Lande. Das Kapital ist scheu und wenn wir es verjagen, ist unser Arbeitsplatz auch weg. Das ist mittlerweile wirklich gelungen, dass die Menschen diese Angst haben. Albrecht Müller, vielen Dank. Ich glaube, das war eine wichtige Lektion, wobei wir jetzt zu dem zweiten Punkt kommen müssen. Wenn wir das uns alles anhören, dann haben wir zwei Möglichkeiten. Die eine ist, wir gehen tief deprimiert nach Hause. Die zweite Möglichkeit ist, das macht uns erstmal richtig scharf. Und jetzt beginnen wir darüber nachzudenken, was können wir denn, die wir die Mehrheit in diesem Land leben, was können wir denn tun gegen diese Minderheit, die allerdings finanziell und politisch die hebelige Macht in der Hand hat. Ich glaube, jetzt sind Sie dran. Ich eröffne hier bitte die Diskussion.
Mein Name ist Florenz. Herzlichen Dank für den Vortrag, Herr Müller, und auch für die Darlegung, die gerade hier Herr Schmidt-Gönitz erbracht. Kurz nach der Wende machte ein Aphorismus die Runde, der lautet: Das Kapital ist schlauer, da ist der Markt die Mauer. Und heute hören wir von Herrn Schäuble und seinen Kollegen, ESF ist eine Brandmauer. Und die Chefin des IWF, die Frau Lagarde, spricht, man muss den Stock erhöhen auf über 1 Million. Das ist ein Schutzwall. Also wir kennen die Begriffe Mauer, wir kennen den Begriff Schutzwall und heute passiert genau dasselbe. Mich hat irritiert, vielleicht kommen wir hier auch mal zu einem Ansatz, zu etwas mehr Sachlichkeit in diese Krise hineinzubekommen, was Herr Müller sagte, mangelnder Sachverstand, für mich nicht zu begreifen. 6 Jahre nach der großen Depression 1929 trat Keynes auf mit seiner Theorie. Die allgemeine Theorie der Beschäftigung des Zinses und des Geldes. Roosevelt nutzte diese Theorie für seine Wirtschaftspolitik und brachte die Welt aus der Krise heraus. Zwei Lehren, die Keynes niedergeschrieben hat. Die erste ist, wenn das Kapital, das Privatkapital nicht in der Lage ist, muss der Staat Geld in die Hand nehmen. Und was muss er machen? Er muss möglichst Vollbeschäftigung gewährleisten. Das ist der erste Punkt. Sie haben dargelegt, wir wissen genau, wie die Sache geht. Und der zweite Punkt, man muss dafür sorgen, für eine gerechte Verteilung des Einkommens durch eine vernünftige Steuerung und Finanzpolitik. Genau das passiert nicht. Man muss also Keynes wirklich ernst nehmen und ihn nicht zu Grabe tragen. Danke schön.
Wobei ich bitte, Ecclesiastes hinterher weitgehend aus der Öffentlichkeit verschwunden.
Ja, ich danke für den Punkt. Ich verspreche Ihnen, dass ich versuche, kurz zu antworten, damit wir diese Dialogform hinkriegen. Und ich bin dann gleich hierher gekommen, dann kann ich besser gucken. Mein Ansatz zu sagen, mir fehlt der Sachverstand, ist absichtlich so formuliert. Ich lasse mich auch nicht auf Schulen ein, weil das da gar nicht stimmt, sondern sage, in dieser Situation ist eine klare keynesianische Situation. Wir müssen etwas tun für Beschäftigung und wie Sie das auch sagen, das hat auch etwas mit der Einkommensverteilung zu tun. Die Massenkaufkraft geht nur zustande, wenn ich dafür sorge, dass auch die Mehrheit der Menschen auch in der Tasche hat. Und das ist das Verwunderliche, dass wir eben nach 70 Jahren einen solchen Rückfall meiner Wissenschaft haben. Das muss man mal begreifen. Ja? Als ich 1959 nach München kam, da studierte und Seminar war und mein Assistent an der Uni, da gab es alles, da gab es Angebotsökonomen und Keynesianer. Und es war selbstverständlich, dass man sich nicht ausschließt, sondern dass das zusammengehören muss und dass alle Instrumente der Wirtschaftspolitik angewendet werden müssen. Meine Empfehlung jetzt war ja nur, das unter die Überschrift zu stellen, mangelnder Sachverstand, und da den Angriff zu fahren.
So. Hallo, alle Gerne. Ich habe zwei Fragen. Die erste Frage schließt sich an den Herrn vorhin an. Und zwar, wir hatten 1967 das Stabilitätsgesetz unter Karl Schiller von produktiver Kreditschöpfung und Vollbeschäftigung zu erzählen, weil wenn Sie was dazu sagen können. Und das sehe ich im Kontext von einem Widerstand, der sich aufbauen muss, nicht nur gegen die Fiskalunion, sondern auch gegen den europäischen Stabilitätsmechanismus, der am 25. Mai wahrscheinlich durchgeht im Bundestag, wenn wir nichts unternehmen. Das war meine erste Frage. Meine zweite Frage ist, ich vermisse Ihre Meinung zu der Ökologiebewegung. Und zwar, wir haben einen überraschenden Alleingang gehabt bei dem Kernausstieg in Deutschland. Und bei der französischen Wahl gab es überhaupt kein Thema bei der Ökologiebewegung, sondern die Eurokrise. Und Nachhaltigkeit ist zu einem Haushaltswort geworden, obwohl die meisten Leute auch keinen Sachverstand haben, was das bedeutet. Und der Körper Forum hat eine neue Studie rausgebracht, dass unsere Rohstoffe angeblich ausgehen und die Weltbevölkerung reduziert werden soll um 1,5 Milliarden Menschen. Also die Leute in Deutschland verstehen nicht die Gefahren, die damit ausgehen. Und alle Parteien sind grün geworden. Und das ist nicht unbedingt eine gute Zusammenarbeit, finde ich. Also Ihre Meinung dazu.
Dankeschön, damit kann ich gleich anfangen. Das haben Sie wahrscheinlich überhört oder ich habe es vielleicht ausgedrückt. Ich hatte einen fünften Punkt, sorgsamer Umgang mit natürlichen Ressourcen. Und ich habe da gesagt, ein altes, konservatives Konzept mit der Schöpfung sorgfältig umzugehen und progressiv eigentlich auch. Dahin, das habe ich nicht in Absicht geschlabbert, also zu kurz gemacht, sondern hatte das zu tun, dass ich mir als Wissenschaftler und dann als Politiker oder als Mitarbeiter in Bonn die Fußsohlen an diesem Ökologie-Thema wirklich abgelaufen habe. Jetzt meine ich nicht negativ, sondern noch vor dem Plattenbau gab es in Westdeutschland eine interessante Entwicklung, nicht nur wie die Brand 1961, blauer Himmel über der Ruhr, das war die erste Einlassung zur Ökologiefrage, sondern auch von der IG Metall eine Konferenz in Oberhausen zur Lebensqualität, zur ökologischen Frage. Die IG Metall hat unter Otto Brenner Führung 1972 im April eine Konferenz gemacht. Fantastisch. Und die SPD, damals noch progressiv, hat in ihr Steuerreformprogramm 1971 eine Ökosteuer, eingeschrieben. Ich sage es nur, um zu erklären, warum das habe ich damals gemacht, in der Steuerreformkommission. Auf der Basis dessen, was ich in München in der Ökonomie gelernt habe. Denn in der Ökonomie war so etwas wie die Knappheit der Ressourcen und die Steuerung von ökologisch sinnvoller Produktion. Das war in ganz alten Zeiten, in den 20er Jahren war das schon gelernt. Also ich will nur sagen, das ist völlig klar, Sie haben völlig recht, und das darf man nicht vergessen und das ist unglaublich wichtiger Punkt und ist auch eine gemeinsame Basis. Das andere, Stabilitäts- und Wachstumsgesetz, da der Hinweis ist auch ganz wichtig. Das ist ein Hinweis auf einen Rechtsbruch in Deutschland. Das Stabilitäts- und Wachstumsgesetz gilt nämlich immer noch. Und schon in den 70er Jahren haben Leute wie der Hans Tietmeyer und andere aus dem neoliberalen Lager bewirkt, dass die Bundesbank sich nicht mehr um Beschäftigung gekümmert hat. Das wurde einfach gestrichen aus dem Zielkatalog der Wirtschafts- und Finanzpolitik. So haben die das gemacht und das gilt bis heute. Das Stabilitäts- und Wachstumsgesetz ist nie abgeschafft worden. Ja, nein, weil, das ist ja wieder mein Versuch, eine Offensive zu formulieren. Diese heute führenden Leute sind nicht nur untreu dem Sozialstaatsgebot, sie sind auch untreu dem Rechtsstaatsgebot. Es ist absolut anti-rechtsstaatlich, wenn man gültige Gesetze nicht mehr ernst nimmt. Das will ich damit formulieren sagen. Wir haben ja kritisiert. Nur das Schlimme ist, dass die SPD sich jetzt auf etwas einlässt in diesem Finanzpakt, wo ihr eigenes Werk ja auch mit Füßen getreten wird. Stabilitäts- und Wachstumsgesetz von 1967 war ein Werk der damaligen in die Koalition gegangenen SPD und Karl Schiller und Alex Möller und andere. Und das lassen die jetzt einfach zu, dass ihr eigenes Werk kaputt gemacht wird. Das finde ich so besonders schlimm. Da unterscheide ich mich überhaupt nicht von Ihnen. Ja gut, das sind ja alles Folgen dessen, was Merkel und Schäuble und die anderen in Berlin und die Europäische Union anrichten, weil sie nicht bereit sind, die Staatsfinanzierung direkt in die Hände der EZB oder unseres Landes zu geben oder der anderen Länder. Das wäre für mich die klare Konsequenz, wenn ich weggehe, das habe ich ja vorhin erzählt und gesagt, mit Zinsen unerträglich, was bei Griechenland, bei Staaten gemacht wird. Es ist keine Staatsschuldenkrise, es ist eine Finanzkrise und ich muss antworten darauf, indem ich es in den USA mache. Dass die Sachen werden halt, wenn es Defizite dieser Art gibt, dann werden sie öffentlich finanziert. Klarer Fall, das darf man nicht in Spekulanten überlassen. Und insofern kann ich mit ESM und all diesen Sachen nichts anfangen.
So, jetzt mal hier vorne jemand. Habe ich aufgeschrieben.
Also mein Name ist Helene Penhoff, ich habe wegen des ESM eine Frage. Und zwar ist es ja so, wenn das so verabschiedet wird, wie es jetzt konzipiert ist, dass der Gouverneursrat die uneingeschränkte Macht hat. Und dass praktisch der Gouverneursrat des ESM auch nicht hinterfragt werden kann und braucht keine Rechenschaft abzulegen. Und er kann jegliche Summe festlegen, die gezahlt werden muss in diesen ESM-Heim an die Länder. Jetzt ist ja bald die Anhörung im Bundestag dazu. Und ich wollte fragen, wie man das ganze Ding verhindern kann, ob wir es überhaupt noch verhindern können. Weil es ist ja auch so, dass der Gouverneursrat dann die Hände drauf hat. Er kann ja dann fungieren wie eine Bank, ohne dass er eine Bank ist. Und ich sehe es dann wirklich 23:55, wenn das passieren sollte. Weil hier können dann Wohnungsgenossenschaften verkauft werden an die USA. Das ist alles dann machbar. Auch Grund und Boden, es wird ja dann ein Unterschied gemacht zwischen Besitz und Eigentum. Man kann enteignet werden, ohne dass man überhaupt was dafür kann als normaler Bürger. Können wir das überhaupt noch verhindern? Und dann wollte ich Ihnen noch antworten, weil Sie sagten, in den Köpfen der Menschen ist es so, dass wir denken, die ergreifen die Flucht, das Kapital. Es liegt nicht daran. Ich habe einen offenen Brief am 1. April geschrieben an die Bundesvorstände der Gewerkschaften. Denken Sie, die haben mir geantwortet. Das hat den gleichen Inhalt wie vorhin Ihr Vortrag. Und ich habe dann die ganzen Fragen gestellt, was Sie aufgeworfen haben hier. Um Antworten zu erhalten, da hat kein Mensch eine Antwort. Die Gewerkschaften, die Vorstände der Gewerkschaften stehen auch nicht mehr auf der Seite des Volkes. Die haben sich den Kapital erarbeitet. Und die Menschen in Deutschland, warum die nicht auf die Straße gehen. Ich bin viel in Facebook drin. Ich bin in der Unruhenorganisation wir organisieren jetzt die Demo am 12. in Berlin, am 12. Mai in Berlin, wo ja der weltweite Aktionstag gegen das Finanzkapital stattfindet. Und wir haben festgestellt, in Facebook treffen sich unheimlich viele intelligente Leute, die sich einer Bewegung angeschlossen haben, nämlich Occupy zu unterstützen. Warum keiner auf die Straße geht von hier, ist einfach, weil die Menschen auseinander dividiert worden sind. Das hat angefangen mit der Agenda 2010. Wir sind jetzt die Rentner gegen die jungen Leute gegen die Rentner. ALG-2-Bezieher haben eigentlich Hass auf die ALG-1-Bezieher und wieder umgedreht, weil das andere ja nur Sozialschmarotzer sind. Die Medien, was Sie vorhin sagten, die haben es unheimlich geschafft, dass die Leute Einzelkämpfer geworden sind. Und ich denke, da müssen wir was dran ändern. Ich weiß noch nicht wie, weil die Leute auch Angst haben, die Arbeit haben, auch wenn sie nur im Niedriglohnbereich arbeiten, haben Angst um ihren Arbeitsplatz. Ich weiß nicht, wie wir die Leute zusammenbringen können. Vielleicht haben Sie Lösungsmöglichkeiten.
Ja. Dann versuche es kurz zu machen, weil letztens habe ich ja vorhin erwähnt, dass ich verstehe, wenn Menschen Angst haben. Wir wissen Arbeitsplatz, dann haben sie diese Freiheit nicht mitzumachen. Das ist eine Realität. Und das andere, was Sie, diese Spaltung, die Spaltung ist auch eine harte Realität. Wir haben es erlebt mit der Debatte über das demografische Problem, wo die Jungen gegen die Alten aufgehetzt worden sind. Systematisch ist da ein Generationenkonflikt geführt worden. Und wir haben es halt bei dieser Missbrauchsdebatte schon seit Jahren erlebt, also dass die Arbeitenden, die noch Arbeit haben, halt gegen die anderen, die faul im Bett liegen, morgens und die anderen sechs zur Arbeit fahren, dass die aufeinander gehetzt werden. Und da spielt die Bildzeitung eine große Rolle. Die Bildzeitung, bei dem ich dann am 12. Mai habe ich mit dem Herrn Innenlandenpreis bedient, ein unglaublicher Vorgang. Ja. Das ist ein Hetzplatz sondergleichen. Ein prächtiges Festblatt, und dieses Festblatt kriegt jetzt noch einen der ehrenwürdigsten Preise im Medienbereich. Genannt war ein Herausgeber des Stern, als der Stern noch ein Aufklärer, dass das Blatt war, das ist er ja auch nicht mehr. Und das auch ein solcher Vorgang, der die Situation schildert. Nun soll ich Ihnen Mut machen, ich kann nur sagen, ich kann es halt auch nicht anders als das, was ich schildere, und versuche Ihnen zu erklären, dass man sich noch andere Gesprächspartner Bündnispartner sucht und dass man radikal, bürgerlich radikal formuliert. Also das, man muss wirklich radikal, so das, was ich gesagt habe, zur Verfassung sein. Das muss ein Thema werden. Es muss ein Thema werden, dass die Herrschenden gegen die Verfassung sind. Das muss unter mehr Leute, dass man auch ein Selbstbewusstsein kriegt, wie Sie sagen. Da schreibe ich gerne mal etwas Ausführliches dazu, dass es dann auch handhabbar ist. Bei den Gewerkschaften ist es in der Tat traurig. Also wenn der DGB-Vorsitzende nicht erkennt, dass er sich öffnen muss für eine andere politische Konstellation und Koalition, als wir das heute haben, oder als das, was er bevorzugt, der bevorzugte eindeutige große Koalition, dann gute Nacht für die Arbeitnehmerschaft. Was sollen die denn aus der Koalition von Frau Merkel und Herrn Steinbrück haben? Was soll denn das bringen für die Arbeitnehmerschaft? Also das ist eine Kernfrage, sowohl da als auch bei IG Metall, dass die sich öffnen müssen für ein linkes Bündnis. Wenigstens als Drohung. Also selbst als konservativer Mensch müsste ich für diese Drohung sein, sonst würde ich überhaupt nicht mehr. Und wenn das die Gewerkschaften nicht kapieren, dann weiß ich, also wer ist ein aktiver Gewerkschafter hier? Vom EGB oder so? Niemand.
Ich werde mich jetzt nicht gerade melden.
Also ich muss dazu sagen, wir gehen ausgesprochen, in der Nachricht seien wir ausgesprochen freundlich mit Gewerkschaften. Und ich bin manchmal ein bisschen traurig, wie wenig die Gewerkschaften kapieren, dass auch dieses Instrument, nämlich die Nachricht seien ein wichtiges Instrument, ihre Klientel, eigentlich die Menschen, für die sie da sind, wäre. Und für die selber auch. ESM, da haben sie diese Fiskalpakt. Das ist dramatisch in jeder Hinsicht für jeden Demokraten. Das ist ganz dramatisch, was wir abzeichnen. Die Fragen, wie kann man es verhindern? Also wenn es jetzt noch jemand verhindern kann, weil eine Zweidrittelmehrheit ist, dann ist es die SPD. Und wenn man überhaupt noch was machen kann, ich weiß es nicht, ist den Druck zu erhöhen in diesem Bereich. Aber da hat man die Strukturen auch fast nicht mehr. Und wenn die Gewerkschaften, die wären eigentlich die, die da Druck machen müssten, auf die SPD und auf die Grünen und sagen, das geht nicht, das könnt ihr nicht machen. Die durchschauen nicht mal das, was sie ja geschildert haben, was da auch dahinter steckt, dass das der Hebel für allerlei sonstige Sachen ist, für Finanztransaktionen, Vermögenstransaktionen, größten Ausmaßes, wo immer die Investmentbanker dran verdienen.
Das wird ja auch. Das wurde ja mehrmals jetzt auf das Grundgesetz hingewiesen. Das gibt es hier bei der Landeszentrale für politische Bildung umsonst. Holen Sie sich das mal an. Stellen Sie mal ab und zu die Nase da rein. Da stehen ganz wichtige Sachen drin. So, und alle, die sich gemeldet haben, ein bisschen länger die Arme hochhalten, damit ich das auch an Sie ganz hinten komme zuerst dran. Moment, weiterhin die Arme hochhalten. Also. Alles klar, ganz
gut. Ja, dann will ich starten. Ja. Zwei Fragen. Das erste nochmal zu dem ESM. Was denken Sie, wir haben einen Volksentscheid, ganz gut, ein Referendum. Da steht ja in Paragraph 146, dass wenn einsteigende Kompetenzen übertragen werden, dass dann ein Referendum gemacht werden muss und das Volk gefragt werden muss. Und die zweite Sache ist Ihr dritter Punkt im Vortrag. Die Spekulanten. Was halten Sie davon, dass man die Spekulation nicht mal abschafft, sondern erstmal abtrennt von den Geschäftsbanken, von den normalen Banken, dass man ein Trennbankensystem einführt? Was denken Sie?
Ja, da gebe ich Ihnen recht, das habe ich vergessen vorhin. Also abschaffen, ich würde auch sagen, Spekulation muss geächtet werden. Abschaffen ist so schwierig, weil man nicht sagen kann, Menschen hört auf, man Börsen zu spekulieren, aber es gäbe viele weitere Hilfsmittel, eben dem, dass man die Börsen überhaupt nicht mehr subventioniert, was ja teilweise wahrscheinlich über viele Kanäle geschieht, dass man diese öffentlich-rechtlichen Ausstrahlungen Börse im Ersten beendet und dass man ansonsten klar macht, dass das kein ehrliches Geld verdient ist. Die erste Frage war, Entschuldigung. Erfolgsentscheid, ja. Da bin ich ausgesprochen skeptisch. Wenn wir die Bildzeitung und den Spiegel und Spiegel Online und all die anderen Medien in dieser Formation haben, wenn wir diese gleichgeschaltete ZDF haben, dann weiß ich, wie so ein Volksentscheid ausgeht. Das ist ganz schrecklich, aber wenn man die Medienwelt in ihrer ganzen Realität sieht, dann kann man bei solchen gravierenden Fragen nicht mehr für Volksentscheid sein. Und das kann ich auch belegen. Also, auch innerparteilich in der SPD war das so, als die Agenda 2010 kam, hat die Linke in der SPD gesagt, jetzt wollen wir Mitgliederabstimmung haben, da war mir völlig klar, das Gebiet der Schulter. Weil er über die Medien die innere Hilfsbildung seiner eigenen Partei beeinflusst. Und so ist es in einem Volksentscheid sofort der Bildzeitung und all den anderen genannten Medien möglich. Und deshalb, so sehr ich schon Sympathie für direkte Demokratie habe, man muss diese Meinungsmaschinerie mit im Blick haben, wenn man sich
bitte Sie mal an.
Ich sage es gleich so. Was ist Ihre Meinung zum bedingungslosen Grundeinkommen?
Davon halte ich nicht. Ich halte davon von der Idee was, aber ich halte davon, es ist in vielerlei Hinsicht hat es so viele Ecken und Kanten, dass ich nicht dafür sein kann. Die Idee ist toll, dass wir alle jetzt mit tun. Ich sage es dir, bis du noch ein Jahr hast.
Sie weiter.
Mein Name ist Gabriele Hanig. Ich finde Ihre Idee des Bündnisses sehr wichtig, vor allen Dingen in Hinsicht auf die Gefahr des Rechtsextremismus. Das ist jetzt noch nicht erwähnt worden. Sie hatten von Linken und Rechten Rändern gesprochen. Das klingt ein bisschen nach Gleichsetzung. Das ist ein schwieriges Thema in Dresden. Wir haben da eine leidvolle Geschichte ja schon erlebt. Und ich denke, dass diese Gefahr immer realer wird. Wir kennen die Ereignisse um die NSU und so weiter. Und zur großen Überraschung gab es dann Strukturen der Neonazis. Und in Griechenland besteht jetzt die Gefahr, dass eine faschistische Partei ins Parlament kommt. Und es gibt doch gewisse Parallelen zur Weimarer Republik. Ich denke aber, in diesem Sinne ist dieses Bündnis die einzige Möglichkeit, um dieses Vorkommen auch europaweit zu verhindern. Wie ist da Ihre Ansicht?
Teile ich Ihre Meinung ganz. Ich habe auch Schwierigkeiten mit linker und rechter Meinung, meinem Anzug genannt zu haben. Axel. Aber dies, was es an Verbindung des rechten Randes mit herrschenden Kreisen gibt, das ist doch schon. Also, ich glaube da nichts, das habe ich auch in Nachrichten geschrieben. Wenn 10 Jahre lang, 10 oder eine längere Strecke, 10 Leute ermordet werden können mit der gleichen Pistole, dann glaube ich nicht, dass da ernsthaft gesucht worden ist. Wer die Mörder sind. Das glaube ich einfach nicht. Und es ist ja auch sichtbar, dass man auf dem rechten Auge blind ist und halt nicht entsprechend recherchiert. Da habe ich meine eigene Vergangenheit als Kind und Jugendlicher erlebt, wie die Nazis in Westdeutschland halt nach wie vor in beiden Teilen mit Einfluss hatten und uns als Schüler transferierten. Und wenn man das alles erlebt hat, dann weiß man, dass die Verbindung zwischen Rechtskonservativen oder inhaltslosen Rechtskonservativen mit dem ganz rechten Mann sehr mythologisch geistig und so. Und da ist ja auch nie interveniert worden, der Streibel, der bayerische Ministerpräsident, hat in den Anfang der 90er Jahre, ich weiß nicht mehr genau, was war, im Zusammenhang mit der Asyldebatte eine ganz klar volksverhetzerische Parole losgelassen. Und ich habe damals als Abgeordneter geklagt und die Staatsanwaltschaft Passau niedergeschlagen, das war unerheblich. Und das ist die Realität, mit der wir rechnen müssen. Und deshalb bin ich auch dafür, dass man die anständigen Leute im rechten Lager, dass man die zusammenholt und mit rüberkriegt, um in jeder Stadt gemeinsam zu organisieren.
So, das Mikro ist schon am rechten Ort.
Dankeschön, mein Name ist Jürgen Gottschalk und ich habe zwei Fragen auch an Sie. Leider kann ich sagen, ganz wichtige Dinge nicht mit wahrgenommen. Ich bin der Meinung, dass die Frage der kriegerischen Außenpolitik der Bundesrepublik Deutschland auf alle Fälle bei einer übergroßen Mehrzahl der Leute abgelehnt wird und deshalb unbedingt mit auf eine Agenda gesetzt werden sollte, die für eine Zukunft solche Gänge wie am Hindukusch auskommen und nicht mehr möglich machen, weil da Milliardenbeträge der Gesellschaft ja einfach in den Sand gesetzt werden für eine, was für ich, Freiheit am Hindukusch. Also ich kann nur nehmen. Das andere ist, was ich auch mit vorschlagen würde, wenn man die Schuld der Welt auf den Rechnern der Welt einlösen würde in reale Güter und Dienstleistungen, ergibt sich wohl ein Verhältnis von 35 Mal müsste die Jahresleistung der Welt aufgebracht werden, um diese Schulden abzulösen. Also ich denke, dieses Zins- und Zinssystem ist auf alle Fälle eine Sache, die neu bedacht werden muss und neu artikuliert werden muss und nicht als Würgegriff einer zukünftigen Gesellschaft überhaupt stehen soll. Das würde ich hier mit aufnehmen.
Also beim Letzteren kann ich Ihnen nicht folgen, ich weiß auch nicht, jedes Mal, wenn man sich mit diesem...
Ich wollte noch etwas dazu sagen.
Ja.
Ich habe einen eigenen Blog, der heißt Dresdner Pharma News. Also für Leute, die die Informationen zwischen den Nachrichten haben wollen.
Ja.
Dresdner Pharma, wir haben auf der Kunsthochschule News zusammengeschrieben. Einfach googeln und dann können Sie mich dann nennen.
Danke.
Also die Berechnung kenne ich nicht, aber ich werde immer wieder konfrontiert mit solchen Berechnungen, aus denen hervorgeht, dass Zins ein Unheil der Welt sei. Ich kann dem nicht folgen, auch diesen Sachen nicht 35 Mal, ja, dann nehme ich einfach das Bruttosozialprodukt von 10 Jahren und werde sehen, dass das dann nicht mehr so schlimm ist. Das kommt also schon daher, dass man Bestandsgrößen und Stromgrößen miteinander vergleicht, das sind die Erfüllung Birnen, das geht nicht. Aber ich könnte im Detail dann darüber sprechen. Ich halte das nicht für eine zielführende Analyse, die da gemacht wird. Und was den Zins betrifft, muss ich vielleicht doch sagen, ich habe zwei Nachbarn. Der eine arbeitet bei Daimler und hat halt eine Familie und arbeitet. Und sie haben ein Häuschen gebaut und zahlt jetzt seine Schulden ab. Und der andere fährt nach Bangkok und gibt sein Geld aus. Und ist jetzt derjenige, der jetzt dann vielleicht, wenn es ein Häuschen abbezahlt hat, und dann hat er auch ein langes, kleines Geldvermögen aufgebaut. Dann kriegt er heute 2% Zinsen dafür, dann frisst die Inflation so viel, dass er real gar nichts mehr braucht. Sind denn diese 2% für das Warte, wie man als Ökonom sagt, ist das denn hoch bezahlt? Ist denn das zu viel bezahlt? Sie müssen doch sehen, dass das Sparen gewisse Funktionen hat und das Investieren hat eine Funktion. Und das ist, also für Ökonomen ist das eine völlig selbstverständliche Angelegenheit. Ich habe auch nichts daran zu kritisieren, muss ich sagen. Dass diejenigen, die ansparen, dass die dann für das, was sie sagen, warten und Konsum, dass sie dafür diese kleine Geld bekommen. Also ich verstehe diese Aggression gegen Zins nicht. Ich verstehe die Aggression gegen diejenigen, die durch Spekulation ihr Geld machen. Diese 100 Millionen Mark, die dieser eine Typ beim Verkauf der Dettwar gewonnen hat, hat auch mit dem Zins nichts zu tun. Die 18,4 Milliarden, die die Goldman Sachs Manager bekommen haben für an Vergütungen und Boni, die hat auch mit dem Zins nichts zu tun, sondern die haben damit zu tun, dass diese Investmentfirmen Transfers von Vermögen machen, die GAFA finanziert haben oder wen auch immer und hier bei der Landesbank mit im Geschäft sind und mitverdienen an der Finanzierung Griechenlands eben dann 9%, 10% und dergleichen mehr. Das sind doch die gravierenden Fehler und nicht die Existenz von Zins generell. Da verkämpfen sich die Leute, die da hinterherlaufen und meinen, das sei ein Problem unserer Zeit. Im Krieg haben Sie völlig recht. Ich habe eine Passage zum Krieg gehabt als 13., weil mich das genauso bewegt wie ich bin. Groß geworden mit der Parole, nie wieder Krieg. Und ich finde das entsetzlich, das war auch einer der Hauptmotive, warum ich zum Herrn Gauck was geschrieben habe. Das war das, weil ich gesehen habe, an dem, was er geschrieben hat, der ist ganz schnell bei militärischen Interventionen. Da hat sich auch beklagt, dass wir in Libyen nicht dabei waren. Ja? Und das finde ich so gefährlich. Und ich habe nur dann beim Überlegen habe ich nachgedacht, welche Konservativen habe ich wirklich dabei bei dieser meiner Antikriegshaltung? Und dann habe ich gestrichen, weil ich sagte, so eindeutig ist es nicht, dass man da die wirklich Konservativen dabei hat. Die sind da schneller Versorgung mit lebenswichtigen Gütern für unsere Volkswirtschaft und dergleichen mehr. Das leuchtet manchen Konservativen ein. Und insofern war die Brücke dann nicht da. Ich habe ja kein allgemeines Referat darüber gehalten, was politisch notwendig ist. Da werden wir sofort einigen. Also diese Entwicklung, dass man so leicht Krieg führt wie heute, halte ich für ganz viel.
Okay, ganz hinten, das ist der linke Block, den ich nicht gleichsetze mit dem rechten Block. Ganz hinten, außen sind zwei hintereinander. Ja.
Mein Name ist Joachim Dill, ich wohne seit 20 Jahren in Dresden. Ich bin gefragt, ich habe heute von Ihnen noch nichts gehört über das Problem des Wirtschaftswachstums. Alle Politiker haben den Zwang zum Wirtschaftswachstum in ihren Argumenten und es sind auch immer mehr, und zwar Fachleute, die darüber schreiben und diskutieren, dass wir uns damit auseinandersetzen müssen, dass das Wirtschaftswachstum nicht ewig läuft, wie das Riesenrad, das man immer schneller drehen muss, weil dieser Zwang zum Wirtschaftswachstum ist meines Erachtens auch verantwortlich dafür, dass dieser Konsum mehr angetrieben wird, dass immer mehr produziert wird, um Arbeitsplätze zu schaffen und die Wegwerfsgesellschaft dadurch immer mehr überhand nimmt.
Tut mir leid, ich bin beim Geld und Zins mit in anderer Meinung, aber nur anderer Meinung insofern, als ich die ganze Debatte nicht begreifen kann. Es gibt doch keinen vernünftigen Menschen, vielleicht nicht weniger vernünftig, es gibt doch keinen vernünftigen Menschen, der sagt, ich möchte 5% Wachstum. Ich sage es nicht, ich sage, ich möchte Beschäftigung. Und ich sehe heute, dass viele Menschen keine Beschäftigung haben. Und wenn Menschen beschäftigt werden, dann ist statistisch gesehen das, was hier herauskommt, wie wir auch technisch sagen, das ist ein Wachstum, das ist ein statistischer Wurm. Damit bin ich doch kein Wachstumsfanatiker, sondern ich bin ein Beschäftigungsfanatiker, wenn Sie das so wollen. Und das aufzuziehen an der statistischen Größe, die da gemessen wird, das ist doch eine Vergeudung von Geist und Ressourcen. Und deshalb habe ich mich beim Attac-Kongress vor 2 Jahren oder so dagegen gewandt, dass man darüber eine große Debatte in Berlin führt. Denn niemand will das in diesem Sinne. Niemand vernünftig ist. Andere wollen das sagen, dass vielleicht 5% oder 10% oder was wir haben. Aber vielleicht gibt es auch einen Unterschied bei uns in der Auffassung darüber, Sie reden von der Konsumgesellschaft. Ich kenne viele Familien, wo der Konsum ausgesprochen knapp ist. Und ich möchte meinen Kindern und Enkeln nicht verwehren, dass sie ihre eigenen Möbel kaufen. Die müssen nicht unbedingt in meinen wohnen. Und das ist doch nicht so schlimm. Ja? Und ich muss ehrlich sagen, ich bin schon wieder am Punkt, wo ich wieder einen neuen Laptop brauchen würde, weil der leistungsfähiger ist, der alte. Weil ich nämlich für die Nachdenkseiten arbeite und da kriegen wir so viele Mails am Tag und ich benutze den Laptop als Ablage sozusagen. Da ist alles drauf, 100.000 E-Mails sind da drauf von Ihnen und so weiter. Und deshalb kaufe ich mir vielleicht demnächst einen neuen, dann gehöre ich nicht zur Konsumgesellschaft. Das tut mir schrecklich leid, da kann ich nichts mit anfangen. Und dann gibt es im ökologischen Bereich so viele. Ich komme aus dem Oberrheingebiet, da wurden alle Bäche, die da hinfließen, an den Rhein, wenn sie klein sind, werden sie in Halbschalen gelegt, Betonhalbschalen, und ansonsten sind sie begradigt worden, damit sie schnell zum Rhein hinfließen. Der reine Irrsinn. Wir hätten ein riesen Programm vor uns, Kätchen, Ausmaße, die Bäche alle zu renaturieren am Oberrhein. Ist das dann, und das würde dann statistisch ein riesen Wachstum bedeuten, ist denn das schlimm, wenn wir das machen? Sie müssen doch fragen, was wächst? Und dann erst können Sie die Frage beantworten, das Wachstum schlimm ist. Das Wachstum ist eine statistisch erfasste Größe am Ende eines Jahres. Das ist ein harmloser Vorgang.
Bitte? Für auch die Besten, die hätten die am Bruttoinlandsprodukt.
Ja.
Und das ist ja nicht immer Aussage für Lebensqualität.
Bitte?
Und das ist nicht immer Aussage für Lebensqualität.
Ja, es kommt darauf an, was wächst, das habe ich ja eben gesagt. Es kann doch wachsen, das Einkommen von armen Leuten wachsen und die brauchen für ihre Kinder noch was. Und das kann ökologisch sinnvolles wachsen. Dann wird es statistisch erfasst, dass der Hebel, das Unterschied bei uns ist, dass ich sage, Wachstum des BIP ist eine statistische Größe. Die wird am Ende gemessen. Und natürlich ist ein Politiker zu kritisieren, der sagt, ich möchte jetzt 10% Wachstum und daran will ich gemessen werden. Das ist Blödsinn. Aber wenn ein Politiker sagt, ich möchte, dass die 3 Millionen, die jetzt keine Arbeit haben und die 3, die versteckt sind, dass die eine Chance haben. Und ich möchte, dass Menschen, die über die 65.000 arbeiten wollen, unbedingt, dass die auch noch eine Chance haben. Und wenn ich dann dafür Beschäftigung schaffe und dann kommt hinten raus, dass das Wachstum weg ist, dann ist das doch nicht schlimm. Das kritisiere ich.
Okay, in dem Kapitel noch mal ganz hinten hat sich 2 gleichzeitig gemeldet. Ja.
Danke. Mein Name ist Klaus Seil. Ich bin seit 20 Jahren in der politischen Erwachsenenbildung tätig. Einerseits bin ich auch seit 12 Jahren im Private Equity Geschäft tätig. Also in der Branche, über die hier schon mehrfach gesprochen worden ist. Ich habe die Nachricht von dieser Veranstaltung für positiv aufgenommen, weil ich der Meinung bin, dass das ein ganz wichtiges Thema ist, zu versuchen, für Veränderungen in diesem Bereich mehr zu finden. Ich habe mich auch selber seit 1996 mit dem Thema beschäftigt, als ich im Rahmen meines Studiums darüber geschrieben habe, welche Auswirkungen der globalisierte Finanzmarkt auf die westlichen Demokratien haben wird. Und ich habe mich immer gewundert, warum gibt es keinen Widerstand gegen das, was so offensichtlich abläuft. Heute sind, glaube ich, ein paar Aspekte gefallen, auf die man vielleicht mal eingehen sollte. Ganz am Anfang wurde gesagt, die Gesellschaft ist gespalten. Ich glaube, hier liegt ein ganz wesentlicher Aspekt vor, den man nochmal beleuchten sollte. Ich glaube, die Gesellschaft wird in einer machiavellistischen Art und Weise, eben ist es auch angeklungen, aufeinandergehetzt, um davon abzulenken, wer die eigentlichen Profiteure sind. Die Mehrheit wäre so erdrückend groß. Die politische Mehrheit würde alles wegspülen, was auch nur ansatzweise sich bilden könnte, wenn nicht dieser machiavellistische Ansatz so gut funktionieren würde, dass immer nur kleine gegenseitig aufeinander gegrenzt werden und die Profiteure im Hintergrund bleiben. Ich merke das persönlich in meinen Diskussionen, sowohl beruflich als auch in der Bildungsarbeit, ja durchaus mit überwiegend Akademikern zu tun und viele auch mit Geschäftsführern und Unternehmern, die sich sehr wohl Gedanken machen über die politischen Verhältnisse, in denen wir leben, die aber immer sofort zurückstecken, wenn man auch nur ansatzweise mit linken Positionen kommt. Also wenn das nur den Hauch einer linken Position hat, werden sofort die Ohren auf Durchzug geschaltet und es kommt nicht mehr zu einer Diskussion, sondern es kommt nur noch zu K.O.-Kriterien. Die besten Erfahrungen, insofern habe ich nicht wirklich eine Frage, sondern vielleicht nur eine Anregung oder einen Denkanstoß. Die besten Erfahrungen in Diskussionen habe ich immer gemacht, wenn ich die Leute gefragt habe, ob sie sich selber schon mal gefragt haben, ob sie auf der Gewinnerseite stehen oder auf der Verliererseite stehen. Und zwar in Bezug auf die Frage, ob sie Nettokapitalertragsbezieher sind oder Zahler. Denn wenn man sich diese Rechnung mal aufmacht, dann wird man feststellen, dass es vielleicht 1%, wahrscheinlich weniger als 1% der Gesellschaft in Deutschland und typischerweise in westlichen Demokratien gibt, die Kapitalertragsempfänger sind, netto, nach Zahlung oder Zinsen. Die meisten verstehen noch nicht mal, dass sie überhaupt Zinsen bezahlen, ohne dass sie Kredit aufgenommen haben. Das ist den meisten überhaupt nicht bewusst. Und das sind Punkte, wo Leute, die als Geschäftsführer einer mittelständischen Unternehmung arbeiten und 200, 300, 400.000 Euro brutto mit nach Hause nehmen, auf einmal in Stutzen kommen und sagen, wie kann das sein? Ich alimentiere die da oben und bin noch der Verlierer. Und das ist der Punkt, wo meist die Leute anfangen, über den Gesamtzusammenhang nachzudenken. Und da möchte ich vielleicht ein bisschen widersprechen zu dem, was Sie gerade angesprochen haben, nämlich dem Punkt des Zinses. Ich halte den Dreiklang aus kreditbasierter Währung, einem Wirtschaftssystem, was auf dem Einbehalt von Gewinnen basiert, die nicht gut verteilt werden, und einem Steuersystem, was die Gewinne deutlich weniger belastet, und zwar Gewinne aus Kapitalerträgen, als auf Arbeit. Diesen Dreiklang halte ich für die Manifestation des Problems. Weil dieser Dreiklang zu Wachstumszwang führt, einerseits, ja, und auf der anderen Seite auch zu Kapitalakkumulation bei einer ganz kleinen Minderheit.
Also ich fremde mit diesen Theorien, das will ich Ihnen ganz ehrlich sagen, auch gegen die Applaus gestritten haben, wogegen ich nichts habe. Ich fremde, weil damit bestritten wird, dass wir eine sehr viel größere Gestaltungsmöglichkeit haben, als es dabei erscheint. Wir haben zum Beispiel die Gestaltungsmöglichkeit, die Kapitalerträge anders zu behandeln, als sie jetzt behandelt worden sind. Sie müssen doch mal sehen, dass da auch eine gravierende Änderung stattgefunden hat in den 90er Jahren und im letzten Jahrzehnt. Das fing an damit, dass man den Spitzensteuersatz gesenkt hat. Der Spitzensteuersatz wurde gesenkt. Die Gewerbekapitalsteuer wurde abgeschafft, die Vermögensteuer wurde abgeschafft. Es gab eine Reihe anderer Beschlüsse zur Senkung der Unternehmenssteuern. Es wurde diese Steuer bei Verkauf von Unternehmensteilen, die 6.000 Unternehmen, die da verkauft worden sind, bis 2009, wo man auf der Homepage des Verbandes mit Equity-Firmen sehen konnten, die sind alle mit diesem Vorteil verkauft worden. Die Allianz AG hat ihr Paket an Beiersdorf für 4 Milliarden verkauft und die Gewinn dabei angefallen ist, der wurde überhaupt besteuert. Alle diese Sachen sind doch gemacht worden und also kann man sie auch korrigieren. Und wenn man das nicht, wenn man das sozusagen im System involviert sieht und sagt, dann kann man halt nichts damit sehen, ist man nicht gestaltet. Ich bin der festen Überzeugung, dass man viel mehr gestalten kann und dass deshalb diejenigen, die diese Gestaltbarkeit bezweifeln, leider miteinander zusammenarbeiten. Es gilt im Grunde auch für den Beschäftigten. In den linken Bereichen gibt es eine Beschäftigungstheorie, eine historische Abhandlung, die besagt, dass in den 70er Jahren Keynes versagt habe. Ja? Das hat dabei, ich habe das auch konkret miterlebt als Leiter der Planungsabteilung. Es ist bewusst nicht mehr angewandt worden in den 70ern. Und dann gehen Rechte her, selbstverständlich, die sagen, Keynes ist out, Konjunkturprogramme sind Strohfeuer. Und die Linken, aus, das ist so eine sozialwissenschaftliche Schule aus Frankfurt, die sagen, der Kapitalismus ist gescheitert in diesen vier Jahren, ging nicht mehr, Keynes geht auch nicht mehr und so weiter. Das ist eine gängige Theorie, ich halte die für absolut falsch und sie bindet uns in unsere Gestaltungsmöglichkeit. Sie verhindert uns, diese Gestaltungsmöglichkeit zu nutzen. Deshalb bin ich so engagiert und emotional auch ein bisschen gegen diese Art von Ableitung. Aber wir sind uns ja einig darin, dass man sehr viel mehr gestalten könnte, als wir heute machen.